Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir sind heute im Gespräch mit dem 22-jährigen Rettungssanitäter Ruben Marwick aus Soest in Westfalen. Er ist vor wenigen Wochen von seinem insgesamt 7. Einsatz an den Fronten in der Ukraine zurückgekehrt. Er hilft dort freiwillig. Er war auch mal bei der Bundeswehr, aber er kämpft nicht an diesen Fronten, sondern er hilft, er birgt, er rettet, so gut er kann. Herzlich willkommen, Ruben Marwick.
Ja, freut mich, hier zu sein.
Ruben, du bist zur Einladung vielleicht nochmal für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Viele kennen dich natürlich aus der sicherheitspolitischen Community. Du hast Vorträge gehalten beim Cyber Innovation Hub, kommst gerade von einem Vortrag zurück, wie du mir im Vorgespräch sagtest. Und deshalb die Frage natürlich zu Beginn: Was hat dich eigentlich zu dieser folgenschweren Entscheidung, muss man sagen, gebracht, an der Front in der Ukraine nicht zu kämpfen, aber zu bergen und zu retten, so gut das geht? Wie bist du dazu gekommen, mal vom 24. Februar 2022 an betrachtet?
Also der 24. Februar war natürlich auch für mich einschlagender Tag, ein ganz besonderer. Also ich war lag an dem Tag im Krankenhaus mit einer Blutvergiftung, hatte mich aber auch schon vorher mit dem Krieg befasst, und dann ist der Krieg ausgebrochen und der Gedanke bei mir war sofort, okay, wie kann ich helfen? Und zu dem Zeitpunkt war ich noch kein fertiger Rettungssanitäter, ich war noch nicht bei der Bundeswehr gewesen. Und ich habe es dann weiter versucht, weiter geguckt, auch ein paar NGOs, also Hilfsorganisationen, angeschrieben. Das hat aber nie so richtig gepasst. Dann dachte ich mir, gut, dann diene ich jetzt erstmal meinem Land. Vielleicht kann ich das ja immer noch danach machen.
Wo hast du gedient, Ruben?
Bitte?
Ich sagte, wo hast du gedient? In welcher Einheit warst du?
Ich war bei den, hast du eine blaue, schöne Litze? Ich war in Feldkirchen gewesen. Also Grundausbildung und auch später da Stamm.
Gut. Ja, dann hast du dich eines Tages entschlossen, nach deinem freiwilligen Wehrdienst tatsächlich in die Höhle des Löwen, in die Hölle der Front zu gehen, in den Wahnsinn des Krieges.
Ja, irgendwie so.
Also was hat dich persönlich motiviert? Das ist ja ein Schritt. Betroffen sind sehr viele Menschen, auch hierzulande, von diesem furchtbaren Krieg, der im nächsten Februar dann auch schon 4 Jahre tobt. Und wenn man die Zeit davor nimmt, eigentlich schon seit 2014, wie man weiß. Aber den Schritt zu gehen, zu sagen, jetzt fahre ich dahin, jetzt helfe ich und begebe mich damit ja auch letztlich in Lebensgefahr. Frage, wo war oder was hat dich zu diesem großen Schritt über diese Grenze bewogen? Und zum anderen, was hat deine Familie eigentlich gesagt?
Also ich habe es ja auch schon bei dem Vortrag erwähnt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich sehe mich ja, also ich bin an sich ja ein Kind Europas. Ich kenne nur den Euro. Lange Zeit hatte ich noch Merkel als Kanzlerin. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses einfach frei reisen können, dieses einfach Europa, Europäische Union. Ich finde das so unglaublich wunderbar und schön. Und die Ukraine möchte Teil davon sein. Und für mich war dann so, okay, wie kann ich denen halt helfen, Teil von uns zu werden, wenn sie möchten. Und die russische Aggression zu stoppen. Es war gar nicht so rational abgewägt, okay, was ist Pro, was ist Contra. Ich habe einfach keine Kontras gesehen.
Außer, dass du dein Leben einsetzt.
Außer das, ja, aber ich hatte auch schon immer die Meinung, lieber sterbe ich heute als freier Mensch, als 80 Jahre alt zu werden und nie frei sagen zu können, was ich will.
Das ist ein schlagkräftiges Argument, in der Tat. Nun hast du den Entschluss gefasst, du sagtest eben, du hättest mit NGOs Kontakt gehabt, was da für Möglichkeiten bestehen. Schließlich hast du dich entschieden, es anders zu machen, im Prinzip auf eigene Faust. Also wie kommt man da eigentlich dann hin? Also wenn du den Weg nochmal beschreibst, was du sozusagen mitgenommen hast, mitgebracht hast und wie bist du eigentlich dorthin gekommen? Also wie liefen die Kontakte und wie bist du letztlich in die Ukraine dann an die Fronten gelangt?
Also da muss man klar vorher sagen, das ist für jeden unterschiedlich. Einige fahren sozusagen wirklich per eigene Faust hin mit einem eigenen Auto oder sonst was. Das war bei mir nicht der Fall. Ich bin in Kontakt gewesen mit einer Organisation. Die haben gesagt, gut, Ruben, wir brauchen dich dann jetzt. Und deine medizinischen Fähigkeiten vor allem. Und dann hat man natürlich geschaut, okay, wie komme ich darüber? Und das war ganz einfach. Flixbus und dann direkt in die Ukraine. Also von Dortmund aus, ohne umsteigen.
Aber du hast dann Kontakt gehabt zu Sanitätern der ukrainischen Armee, mit denen du dann losgegangen bist? Oder wie und wie kam dieser Kontakt zustande? Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen?
Das ist so ganz kompliziert an sich alles, weil man halt auch mit der Zeit einfach die Kontakte aufbaut. Aber erstmal war ich nur mit einer reinen NGO unterwegs und die Kontakte auch ins Militär und sowas, das kam später auch über eine andere Gruppe.
Du warst jetzt insgesamt 7 Mal vor Ort, hast du eben kurz erzählt, zuletzt Ende Oktober, also im Herbst. Wie hat sich da für dich die Lage dargestellt?
Es ist ja sozusagen mein erster Krieg. Ich hatte eine kurze Dienstzeit, da hatten natürlich viele Ausbilder vom Krieg erzählt. Trotzdem ist es nicht so, wie man es sich vorstellt. Also an manchen Orten ist es einfach unglaublich friedlich, obwohl man auch zum Beispiel nah ist an der Front. Und an anderen Orten ist da pures Chaos und kein Bild der Welt könnte beschreiben, wie schrecklich die Orte aussehen, wie zerstört sie sind. Also man muss sozusagen da gewesen sein, um wirklich zu verstehen, wie schrecklich Krieg ist.
Du hast es eben kurz angeschnitten, du warst ja nun selbst Soldat bei der Bundeswehr, hast dort die Ausbildung erfahren, Grundausbildung und darüber hinaus. Kann der Dienst bei der Bundeswehr eigentlich überhaupt einen Eindruck vermitteln, wie es wirklich ist, am scharfen Ende, wie der Ernstfall wirklich ist? Ist das eigentlich möglich? Das ist ja sehr theoretisch.
Natürlich kann man das nur theoretisch beigebracht bekommen. Das ist dasselbe mit der Feuerwehr, wo ich auch aktiv war. Die ersten Brandszenarien, die sind auch theoretisch. Man sitzt im Klassenraum, man spricht darüber und dann macht irgendwer ein bisschen Feuer und dann löscht man das mal aus. Und das ist dann irgendwie ein Gasbrand oder so. Aber wenn man das erste Mal in ein brennendes Gebäude geht und da Brandbekämpfung macht, dann ist das auch was anderes. Also es ist nie, man kann nie jemanden ganz trainieren. Und Krieg ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Also die Ausbilder haben mir erzählt von AED-Anschlägen in Afghanistan, Attentätern und solche Sachen. All die Gefahren hatten wir ja nicht in der Ukraine. Die Front ist da sehr klar, umso näher ich mich dem roten Bereich auf der Karte nähere, umso gefährlicher wird es. Und ich glaube, da fehlen auch einfach die Leute in der Bundeswehr, die das dann akkurat vermitteln können.
Weil sie es eben nicht erlebt haben in der Form. Sie sind vielleicht Afghanistan-Veteran, aber auch das war ein anderer Einsatz letztlich von den Bedingungen her. Das ist ja kein Krieg an der Front gewesen, den man dort geführt hat, sondern eher einer mit Hinterhalten, mit Sprengstoffanschlägen und allem, was da so dazugehörte, leider in dieser Zeit. Du hast bei deinem Vortrag bei der Veteranentagung des Bundeswehrverbandes Bilder gezeigt, beeindruckende Bilder. Du hast erzählt, dass du Freunde, Kameraden im Notfalleinsatz an der Front verloren hast. Weißt du eigentlich heute, wie es denen ergangen ist, ob die noch leben? Gibt es da noch Kontakt? Sind welche umgekommen? Das hast du erzählt. Wie war das?
Ja, also
beziehungsweise du bist ja selbst unter Beschuss geraten. Ich weiß nicht, ob es bei deinem ersten Einsatz war oder bei einem der folgenden. Du bist ja unter Beschuss geraten.
Beim zweiten war das gewesen, ja.
Ja. Was ist da genau passiert?
Eine russische Panzerabwehrrakete hatte unser Hilfsfahrzeug direkt getroffen.
Das wahrscheinlich nicht gepanzert war.
Genau, völlig ungepanzert. Ja.
Gut, die Rakete traf. Es gab sofort Tote, Verwundete. Wie ist das abgelaufen sozusagen?
Also direkt sind Menschen gestorben von uns. Wir waren ja zu viert unterwegs. Aber in dem Chaos ist es auch erstmal schwer rauszufiltern. Also man sitzt in einem Fahrzeug, man fährt auf eine Mission, man weiß, okay, es wird mit jedem Meter gefährlicher, klar, aber man wurde ja auch vorher noch nie getroffen. Auch das weiß man nicht, wie sich das anfühlt, getroffen zu werden. Und dann hat die Rakete getroffen. Die Explosion hatte ich ja nicht gehört. Ich war einfach super taub, also mein Trommelfell war einfach weg. Ich hatte nur dieses Piepen. Diese Thermitladung brennt sich da gerade durch das Fahrzeug wie so ein Laserstrahl. Und die Metallsplitter dringen in den Körper ein und man merkt einfach, wie das Chaos, sag ich mal, anfängt. Und dann hat man natürlich geschaut, wie überlebt man, brauche ich gerade einen Tourniquet, wie kann ich die anderen versorgen. Habe halt dann auch schnell gemerkt, dass man nicht jeden retten kann. Und Tomko und Emma sind halt bei dem Angriff gestorben, Johann und ich haben den Angriff schwerst verletzt überlebt.
Du hast es bei deinem Vortrag bei der Veteranentagung erzählt, dass ihr euch ja unter russischem Beschuss dann weiterhin wegbewegt habt von dem Ort des Angriffs und dabei eben auch euch sozusagen ja die Mörsergranaten um die Ohren geflogen sind.
Also ich weiß nicht so genau, ob es Mörser oder auch Artillerie war, vielleicht auch schon aus beidem. Ist am Ende ja auch, sag ich mal, relativ egal. Die haben uns weiter beschossen, was schon auch wieder ein Kriegsverbrechen ist. Ja, beides ist halt aber tödlich.
Wenn du Ende Oktober noch dort warst und deine eigenen Erlebnisse, deine Sicht auf die Dinge, die du dort ja am scharfen Ende erlebt hast, du bist wahrscheinlich nach wie vor in Gesprächen mit den Kameradinnen und Kameraden, die vor Ort sind. Kannst du sagen, wie eigentlich jetzt aktuell die Lage ist? Es gibt ja widersprüchliche Mitteilungen. Ich denke an Pokrovsk. Die Russen behaupten, wir haben es genommen. Ein paar Ukrainer sind aber doch noch da und wehren sich standhaft und zäh. Wie würdest du die Lage beurteilen aus deiner Sicht und vielleicht auch daraus eine Prognose ableiten? Wie geht's denn eigentlich weiter?
Also klar, was die Russen ja veröffentlichen, das kann man nie glauben. Die haben ja auch angeblich schon 40 Mal Bachmut eingenommen, bis sie es dann wirklich schlussendlich mal eingenommen hatten. Und genauso ist es natürlich in Pokrovsk auf langer Sicht oder auf kurzer Sicht schon mit Pokrovsk bald fallen. Und das einzig Richtige, was jeder im ukrainischen Militär fast schon sagt, ist, sich aus dem Gebiet jetzt einfach zurückzuziehen. Nur aus Symbolwert Soldaten zu verlieren, ist absolut die falsche Maßnahme. Ich hatte jetzt einige Freunde, die auch in Pokrovsk waren oder im Bereich von da gekämpft haben, und dort ist die Lage halt katastrophal gewesen. Also das war jetzt noch, bevor die Russen dort wieder weiter vorgerückt sind. Da waren sie ja schon teils eingekesselt. Da konnten die auch nur noch die Truppen per Boden versorgen, also fußläufig oder eben per Luft mit Drohne. An allen Fronten ist Russland ein bisschen am Vorrücken, nichts so Signifikantes. Es sind jetzt keine riesigen Durchbrüche. Die Russen sind besser geworden, das muss man leider sagen. Sie sind besser koordiniert, was Gleitbomben, Drohnen und Bodentruppen angeht. Also die Drohnen unterdrücken den Feind sozusagen, die Bodentruppen rücken vor. Und wenn die Ukrainer sich in die Keller verkriechen, dann kommen halt eben die Gleitbomben. Und da ist ja auch so ein Keller nichts dagegen. Das ist ein Riesenproblem gerade. Also, ja, muss man schauen, wie es weitergeht. Aber aufgeben ist definitiv keine Option.
Du hast es eben eindrücklich geschildert, was die ukrainischen Truppen da erleben, dass die Russen natürlich auch lernen. Die Ukrainer lernen auch, aber die Russen natürlich auch. Das eine bedingt das andere. Was können die deutschen Streitkräfte von der ukrainischen Armee lernen letztlich? Der Drohnenkrieg ist ja das eine, aber das, was du ja machst, es geht dort darum, Verwundete zu retten, zu versorgen und so weiter. Das sind ja auch Skills, von denen unsere Sanität lernen kann und lernen muss wahrscheinlich, wenn man sich vorstellt, dass der Krieg uns vielleicht auch erreicht, beziehungsweise letztlich ja auch deutsche Truppen, die an der Ostflanke der NATO ja heute schon stehen, in Litauen und andernorts. Was nimmst du mit aus deinem Erleben, aus deinen Einsätzen? Welchen Blick muss man da darauf haben aus der Praxis, wenn es um Verwundungen geht?
An sich spielt ja alles in diesem Krieg mit. Ne? Also die Waffen, die eingesetzt werden, entscheiden, was für Verletzte ich bekomme. Die Drohnenreichweite und die Technik dahinter entscheidet, wie weit kann ich an der Front evakuieren und wie gut kann ich operieren. Was der Patient erstmal schlussendlich hat, ist mir ja fast egal. Egal, was er hat, er braucht eine Behandlung, ob es jetzt Giftgas ist, ob es jetzt ein weggeschwenktes Bein ist. Das wird wegbehandelt, sage ich mal. Und das Problem kommt aber einfach riesig mit diesen Drohnen. Wenn ich an meine Bundeswehrzeit zurückdenke, hat mir natürlich niemand was beigebracht. Damals war es auch noch nicht so präsent in den Medien, aber ich hatte heute auch beim Vortrag gefragt, hey, wer von euch kennt eigentlich Drohnen-Detektoren, also Drohnenaufklärungsgeräte, die das Signal einfach nur abfangen. Das ist eine recht einfache Technik, aber man kann darüber halt dann die Information sammeln, hey, hier ist eine feindliche Drohne in der Nähe und ich kann teilweise sogar sehen, was die Drohne sieht. Also bin ich gerade das Ziel oder ist wer anders das Ziel? Und drei Hände gingen hoch von 25 Leuten. Und da dachte ich mir auch so, also wie kann das jetzt sein? Wir reden jetzt hier über einen Krieg, der schon einige Jahre läuft, auch das Drohnenthema ist schon seit Jahren präsent. Und kein russischer Soldat und kein ukrainischer Soldaten muss man erklären, was ein Drone-Detector ist. Die haben die Erfahrung. Und das ist unser größtes Problem, dass der Feind Russland eben auch diese Erfahrung hat.
Das ist genau der springende Punkt. Man will ja bei der Bundeswehr wohl auch schneller, als man sonst so kennt, beschaffen, um gewappnet zu sein und ausbilden und so weiter. Aber du hast es eben ganz anschaulich beschrieben. Ich weiß nicht, kannst du darüber reden, was das für ein Vortrag war, wo nur 3 Leute von 25 wussten, worum es geht?
Ja, es geht, die wussten ja natürlich, die hatten dann auch andere Punkte, wo sie natürlich dann wieder mehr wussten, aber da geht es jetzt spezifisch eben um die Drone-Detektoren. Aber wo ich war, das sage ich lieber nicht, dass ich mich selber oder den anderen irgendwo reinreite.
Völlig in Ordnung. Geheimhaltung ist in diesen Zeiten auch ein Wert an sich, der ein bisschen verloren gegangen ist in den vergangenen Jahren. Ich komme noch aus einer Zeit, in der das auch noch wichtig war. Da war noch kalter Krieg, als ich gedient habe. Aber nun mal hat sich's geändert und man muss natürlich heute viel mehr aufpassen, weil die Möglichkeiten, dass der Gegner wichtige Dinge oder gar Geheimnisse erfährt, natürlich ganz andere sind, als es vor 30, 40 Jahren war. Stichwort soziale Netzwerke, Stichwort Mobilfunk, all die Dinge. Keine Frage. Du hast ja in deinem Vortrag bei unserer Veteranentagung auch eindrucksvoll, und wem da nicht die Tränen kamen, der ist kein Mensch mit Gefühl, erzählt, wie du den Kameraden Tomko zurücklassen musstest. Du hast ein Bild gezeigt von einem ukrainischen Mädchen, das du getroffen hast im Frontgebiet, von dem du sagtest, du wissest nicht, ob sie noch lebte. Die Eltern waren, glaube ich, schon tot. Aber die Geschichte von Tomko, die ging natürlich wirklich unter die Haut. Das kann ja niemand verleugnen. Und das ging sicherlich den Teilnehmern der Veteranentagung erst recht so, die ja nun alle auch im Großen und Ganzen mehr oder weniger einsatzgeschädigt sind. Was ist das für ein Gefühl, wenn du das erlebst? Du musst jetzt also einen Kameraden zurücklassen. Es gilt ja immer das Motto, wir lassen niemanden zurück. Aber manchmal geht es offenbar nicht anders, oder?
Ja, dieses Motto, das hat natürlich auch für mich an sich einen Stellenwert, man lässt niemanden zurück, aber in der Realität sieht das halt einfach anders aus. In einem Krieg wie diesen, da kommt die Evakuierung meist nicht so, wie man will, und bei uns war es halt eben der Fall, dass Johann und ich einfach zu schwer verletzt waren. Also wir konnten uns ja selber kaum fortbewegen, jedes Körperteil von mir war verletzt, und dann noch einen Verletzten zu tragen, macht dann auch keinen Sinn. Also wir haben ja eher da das Ziel gesehen, schnellstmöglich für ihn Hilfe ranzuholen. Also umso schneller wir gehen, laufen will ich das nicht nennen, weil dazu waren wir wirklich nicht in der Lage. Umso eher kommt ja vielleicht ein gepanzertes Fahrzeug und kann ihn evakuieren. Schlussendlich wissen wir ja, dass es die richtige Entscheidung war. Ich wäre sonst auch mit ihm gestorben. Und er hatte ja auch dann schnelle Hilfe bekommen, weil er uns ja eine ukrainische Drohne aufgeklärt hatte. Nur der Gedanke, dass er eben halt dort alleine war, als er dann schlussendlich gestorben war, macht das natürlich nicht einfacher. Also es ist ja, sollte wohl jedem klar sein, jemand, mit dem man viel Zeit verbracht hat. Bei mir waren es an sich gerade mal 6 Wochen, aber im Krieg, da schweißt man sehr schnell, sehr eng zusammen. Das ist nicht einfach. Ne? Und dann mit der Familie auch nochmal gesprochen gehabt. Ja.
Was sagt deine Familie, wenn du in den Krieg fährst? 7-mal schon.
Die sind jedes Mal, sind die nicht froh darüber und versuchen es doch mit irgendeinem Argument zu entkräftigen, dass ich ja da nicht mehr helfen muss. Besonders natürlich nach der Verwundung war es für sie schwer, als ich gesagt habe, ich gehe wieder hin. Aber ich kann natürlich, also ich habe den Sturkopf und das wissen die auch. Wenn ich mir das in den Kopf setze, dann mache ich es auch.
Man nennt es auch den westfälischen Dickschädel, wie wir als Westfalen wissen.
Ja, vielleicht auch den, ja.
Natürlich. Du hast viel davon erzählt, wie das ist, an der Front, du hilfst Zivilisten, verletzten Zivilisten, verwundeten Soldatinnen und Soldaten. Was würdest du sagen, wie geht's den Menschen heute eigentlich dort nach fast 4 Jahren zermürbendem Krieg? Was macht das mit den Menschen? Und vielleicht auch die nächste Frage, wenn du dazu einen Satz sagst, was hat es mit dir gemacht?
Also erstmal natürlich vergisst man es schnell, aber der Krieg geht ja auch schon seit 2014 und viele meiner Freunde erleben diesen Krieg seit 2014. Also Die haben mir da Geschichten erzählt, wie sie aus dem Donbass geflohen sind, ihr Zuhause verlassen haben, teilweise dreimal umziehen mussten und dreimal wurde deren Haus zerstört. Das ist natürlich immer heftig, wenn ich mir dann drüber nachdenke. Also man ist dasselbe Alter und wo ich war mit 10 Jahren, war ich Urlaub vor der Ventura und die sind aus ihrem Zuhause geflohen. Ja, also deren Kindheit wurde völlig geraubt und jetzt die besten Jahre, sage ich mal, die 20er, da müssen sie kämpfen oder als Sanitäter arbeiten. Das ist halt schon heftig. Und die Menschen kennen oft kaum noch etwas anderes außer Krieg. Und dann gibt es halt diejenigen in Lviv und weiter westlich, die haben vergleichsweise wenig vom Krieg mitbekommen. Wo ich auch für niemanden verurteile. Also keiner muss gezwungen sein, um Krieg zu erleben. Es ist ja völlig banal, wenn man sowas sagt. Nur natürlich wird man irgendwo müde, also kriegsmüde. Man hat keine Lust mehr, man will nicht mehr die Kräfte schwinden. Jeder weiß einfach, man muss weitermachen mit Russland, kann man nicht verhandeln. Und man muss durchhalten. Das ist bei mir genauso wie bei den Ukrainern.
Hat sich für dich die Sicht auf die Welt und auf die Dinge und auch auf eine Bedeutung, vielleicht auch Sinn des Lebens verändert durch diese Einsätze?
Ja, dieser Luxus im Westen. Ja, also ich dachte mir schon vorher auch manchmal, also ist schon ein bisschen sehr hochnäsig, wo wir uns immer wieder beschweren, aber danach hat man auf jeden Fall ein deutlich direkteres Bild dafür, die Lage. Also das ist, man geht hier zum Arzt, man wartet hier 2 Stunden ohne Termin und darüber beschweren sich dann Leute. Während man in der Ukraine da teilweise Dörfer hat, wo seit Jahren kein Arzt war, Menschen ihre Aufschläge oder sonst was gar nicht mehr behandeln, weil die nicht zum Arzt gehen können. Oder Soldaten, die 48 Stunden brauchen, um evakuiert zu werden, während der Arm schon wegrottet. Und man regt sich über Kleinigkeiten auf. Da fehlt einem komplett der Blick auf die Realität und das Verständnis für andere Menschen hier in Deutschland.
Das heißt, man wird ein gutes Stück demütig im Krieg.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz krass, ja. Aber man kann auch irgendwo die kleineren Dinge halt mehr genießen. Also wenn wir da drüben sind und man nicht so weiß, hey, bin ich morgen noch am Leben oder nicht, da macht man sich halt über viele Dinge einfach keine Gedanken. Ja, kein Alltagsstress, sag ich mal.
Das kann ich mir gut vorstellen. Zu guter Letzt die Frage, glaubst du, dass dieser Krieg ein absehbares Ende hat?
Jeder Krieg endet. Dieser Krieg wird auch irgendwann enden. Sich das Ende von einem Krieg vorzustellen, wo man selber irgendwo auch Teil davon geworden ist, ist sehr schwer. Auf einer Seite schwebt natürlich die Hoffnung, auf der anderen Seite der Realismus, aber auch eben die Furcht davor, dass halt Russland weitermachen wird. Und solange ukrainisches Territorium besetzt ist, wird der Krieg niemals wirklich zu Ende sein. Das ist dann einfach nur ein Waffenstillstand, kein Frieden.
Kannst du vielleicht auch noch zu guter Letzt den Eindruck vermitteln, was motiviert eigentlich die Ukrainer? Man könnte ja auch sagen, pass auf, wir können den Krieg auch nicht so einfach gewinnen. Das ist ja auch eine Tatsache. Die Ukraine wird es in der Form allein auch nicht schaffen können, den Krieg jedenfalls zu gewinnen letztlich. Was motiviert die Menschen, die du dort erlebst, in Uniform oder eben als freiwillige Helfer, was motiviert die trotzdem weiterzumachen, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben?
Das Wissen eben, dass man mit Russland nicht verhandeln kann. Man hat ja sich ja schon damals die Krim quasi abgedreht. Man hat so gesagt, gut, sprechen da jetzt nicht drüber. Die Krim ist jetzt eben so mehr oder weniger russisch. Und eben der Faktor, dass es deren Land ist. Also es ist deren Heimat. Viele der Soldaten kämpfen in ihren Heimatstädten. Viele sterben auch von denen dort. Und dann kann man nicht einfach aufgeben.
Das ist wahrscheinlich die grausame Quintessenz daraus. Keine Frage. Ruben, das war sehr eindrucksvoll. Ich bedanke mich auch im Namen unserer Zuhörer für deine eindrücklichen Schilderungen und wünsche dir vor allem alles Gute fürs nächste Jahr 2026 und vor allem komm gesund aus deinen Einsätzen wieder.
Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.